Deutschlandfunk. PISA Plus.
Unter Mikrofon sind Kate Malaike.
Philipp Bansen.
Sie kommen unter anderem aus China, aus Estland, aus Lettland, aus Palästina, den Niederlanden und aus Polen. Und Sie alle haben eines auf jeden Fall gemeinsam. Sie machen nämlich als Studierende und Forscher, als junge Akademiker den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland internationaler. Und gleich erzählen Sie uns hier in PISA Plus von Ihren Erfahrungen. Wir melden uns heute live von der internationalen Hochschulmesse Study World in Berlin, die ja eine ganze Menge Informationen und Kontaktmöglichkeiten bietet für diejenigen, die als Deutsche ins Ausland gehen wollen für Studium und Praktikum. Thema bei uns ist aber heute sozusagen der Gegenverkehr.
Und das machen wir innerhalb von zwei Gesprächsrunden. Einmal spreche ich mit ausländischen Studierenden, die also in Deutschland studieren, über deren Erfahrung. Und in der zweiten Hälfte der Sendung spreche ich dann mit ausländischen Wissenschaftlern, die also fertig studiert haben und sich dann entschieden haben, hier in Deutschland auch zu arbeiten.
Internationaler werden, attraktiv für Studierende und auch für Spitzenforscher. Das hat sich der Wissenschaftsstandort Deutschland seit vielen Jahren groß und breit auf seine Fahnen geschrieben. Und nicht zuletzt sollte ja auch die millionenschwere Exzellenzinitiative das Signal in die Welt senden, dass sich Forschung und Studium und Arbeit in Deutschland auch lohnen. Viele dieser Bemühungen zeigen Erfolg. Deutschland und seine Hochschulen sind bei ausländischen Studierenden sehr beliebt, erleben einen Rekordhoch. Die Zahl liegt bei derzeit knapp 250.000 und soll noch deutlich wachsen. Die Studierenden selbst sind natürlich naturgemäß die größte Gruppe und deshalb haben wir auch die erste Gesprächsrunde mit Studierenden bestückt. Mein Kollege Philipp Banse hat sie.
Ja, ich habe hier drei Studierende aus Italien, China und Polen, die sich hier am Stand der China Studies in der Study World versammelt haben. Ich fange mal mit Artur Nimczyk an, aus Polen, ist jetzt kurz vor seinem Staatsexamen in den Rechtswissenschaften, arbeitet mittlerweile als Mitarbeiter bei einem deutschen Anwalt und paukt jetzt halt fürs Staatsexamen. Herr Nimczyk, Sie haben sich mit 19 direkt nach dem Abitur in Polen aufgemacht, um in Deutschland zu studieren. Warum?
Richtig. Ich wollte schon immer in Deutschland studieren. Deutschland war schon seit ich mich daran erinnern kann, ein großer Traum für mich. Ich wollte auf jeden Fall die deutsche Kultur besser kennenlernen, mich zurechtfinden und natürlich auch zu studieren. Das ist auch sehr wichtig für mich gewesen.
Warum sprechen Sie so gut Deutsch?
Das ist eine lange Geschichte. Ich habe mich zum einen immer schon für deutsche Kultur interessiert und schon als kleines Kind immer deutsche Zeichentrickfilme im Fernsehen geguckt. Da war meine Mama nicht so begeistert davon. Aber was wichtiger ist, meine Großeltern haben auch schon immer Deutsch gesprochen. Ich komme aus einer Region in Polen, wo Deutsch als Zweitsprache nicht nur unterrichtet wird, sondern auch zu Hause gang und gäbe ist. Deswegen kann ich so gut Deutsch.
Okay, war kein Problem für Sie. Jing Chao ist 24, studiert jetzt hier im vierten Semester im Doppelmaster German Studies und Deutsch als Fremdsprache an der Technischen Uni Berlin. Sie ist seit 2012 hier in Deutschland und lernt seit sechs, sieben Jahren Deutsch. Warum haben Sie sich für Deutschland entschieden?
Also, Sprache lernen in China ist eigentlich sehr beliebt. Und dann, als ich mich entschieden habe, Deutsch zu lernen, möchte ich schon eines Tages nach Deutschland fliegen und was Neues kennenzulernen. Ja, und das hilft andererseits auch, mein eigenes Land zu reflektieren. Ja, das ist der Grund.
Okay, vielen Dank. Salvatore Rinaldi ist aus Italien hergekommen, studiert jetzt im zweiten Semester hier Politik an der Freien Universität in Berlin, ist seit 4 Jahren in Deutschland und war eben schon mal als Erasmus-Student auch in Deutschland, haben eine deutsche Freundin und haben sich deshalb für Deutschland entschieden. Wie fällt denn so Ihr Vergleich aus, wenn Sie sich jetzt hier das deutsche Hochschulsystem angucken und mit dem italienischen vergleichen? Wie fällt da Ihre Bilanz aus?
Ja, gibt es einen großen Unterschied zwischen der deutschen Universität und der italienischen Universität. Meine Erfahrung ist, dass in der deutschen Universität gibt es eine aktive Teilnahme der Studierenden durch zum Beispiel Referat oder Ausarbeiten. Und im Gegensatz dazu in Italien gibt es mehr eine passive Vorlesung, und wo ein Lehrer spricht und die Studenten nehmen Noten und so weiter.
Und wie bewerten Sie das? Finden Sie das Deutsche besser oder das Italienische besser? Wie fällt da Ihre Bilanz aus?
Meine Bilanz ist, dass eine Mischung zwischen dem deutschen und dem italienischen System wäre super.
Okay, das heißt also ein bisschen mehr Schule, Arthur Niemczyk, wie sehen Sie das?
Ja, da kann ich mich meinem Vorredner leider nicht anschließen. Ich finde das deutsche System viel besser, wo man interaktiv mitarbeiten kann, wo man mehr Praxisbezug hat, wo man sich besser auf die Zukunft vorbereiten kann. In Polen zum Beispiel ist es nämlich genauso wie in Italien, wo man passiv am Unterricht teilnimmt und später dann einfach das gelernte Wissen eins zu eins wiedergeben muss, ohne tiefer darüber nachzudenken. Das verfehlt vielleicht ein bisschen den Gedanken der Forschung und der Entwicklung von Inhalten.
Okay, Ching Sao, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie kennen ja auch das chinesische Studienhochschulsystem, studieren jetzt hier seit langem in Deutschland. Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Also ich bin einverstanden mit den anderen Studenten. Und in China ist dieses Passivlernen eigentlich auch sehr populär und das ist schon länger der Tradition. Man hört, was der Lehrer vermittelt. Aber ich finde im Allgemeinen die Seminare, die aktive Atmosphäre in den Seminaren hier in Deutschland sehr besser, also viel besser als in China. So man muss autonomes Lernen, man muss dieses Kompetenz erwerben. Ja, und ich konnte nicht sagen, welches besser, welches ist schlechter, das ist einfach nur anders.
Die Chinesen zählen mit zu den größten Gruppen hier in Deutschland, ausländischer Studierender. Wir haben so ein bisschen manchmal gehört, dass die Chinesen sich so ein bisschen zurückziehen und es wenig so, also in ihrer Gruppe bleiben, es wenig Austausch mit den Deutschen gibt. Wie haben Sie das erlebt? Wie sind Sie so mit den Deutschen, mit Ihrer Umgebung außerhalb der Uni klargekommen?
Ach ja, so. Das Problem, ich glaube, das ist allgemein bei allen ausländischen Studenten. So wegen sprachlicher Hemmung, da müssten sie gerne unter sich bleiben, erstes Mal, und dann, um eine Orientierung zu bekommen. Als ich ganz am Anfang nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch das Problem. Ich kenne auch nicht so viele deutsche Studenten, aber langsam in den Seminaren, in den Vorlesungen oder auch bei solchen Veranstaltungen wie Study World Ausstellung kenne ich langsam Leute lernen. Ja, dann haben wir auch Chancen, was zusammen zu unternehmen.
Und haben Sie jetzt auch Kontakt zu deutschen und anderen internationalen Studierenden?
Ja, sehr viele.
Okay. Wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie das so erlebt, Herr Niemczyk, in den Austausch mit Deutschen, sowohl an der Hochschule als auch jetzt in Ihrem privaten Umfeld?
Als ich mit 19 hergekommen bin, war ich wirklich positiv überrascht, dass so ein junger Mensch wie ich aus dem Ausland, quasi ein Ausländer, der zwar Deutsch kann, aber vielleicht dann doch nicht so perfekt, sehr herzlich empfangen wurde. Ich hatte nie Probleme, mich mit anderen zu verständigen. Ich habe sehr schnell Kontakte geknüpft. Also ich bin wirklich sehr positiv überrascht gewesen. Das würde vielleicht in Polen nicht ganz so laufen wie hier.
Okay. Jetzt sprechen Sie alle sehr gut Deutsch, Herr Rinaldi. Wie wichtig, also Herr Niemczyk hat mir im Vorgespräch gesagt, dass ohne Deutsch ein Jurastudium in Deutschland kaum zu machen ist. Wie wichtig ist bei Ihnen in der Politikwissenschaft, in Ihrem Hochschulalltag, Ihre Deutschkenntnis?
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, Deutsch zu kennen. Aber vielleicht in meinem Bereich Politikwissenschaft ist vielleicht auch möglich, alles auf Englisch zu machen, weil auch viele Seminare zum Glück sind auch auf Englisch.
Ist das mittlerweile so, ja? Weil es gibt ja Klagen, beispielsweise haben wir das gestern von Australien gehört, dass viele Australier nicht nach Deutschland kommen, weil eben in der Regel noch Deutsch gesprochen wird.
Ja, manchmal ja, aber in der Politikwissenschaft manchmal ist alles auf Englisch, weil auch das ist die Sprache der Wissenschaft und der Forschung.
Gab es denn, Ching Sao, irgendwelche Überraschungen, die Sie jetzt so erlebt haben? Irgendwas, was Sie, als Sie nach Deutschland kamen, vielleicht nicht so erwartet hätten, sei es an der Hochschule, sei es im privaten Umfeld, sei es im Umgang, so im Alltag. Gab es irgendwelche Überraschungen?
Ja, schon. So zum Beispiel, nicht alle Geschäfte eröffnen am Sonntag. Das ist schon eine große Überraschung für mich. Ja, also ja, in China arbeitet man jeden Tag von 8 Uhr bis abends, 8 Uhr abends. Aber hier, ich möchte etwas am Sonntag kaufen, nichts ist da. Das ist schon eine große Überraschung.
Gibt es irgendwas, was Sie besser machen würden am Hochschulsystem in Deutschland? Gibt es da irgendjemanden in der Runde, der da was... Wie sieht es mit Ihnen aus, Ching Sao?
Also ich würde vorschlagen, zum Beispiel solche studienbegleitende Sprachkurse. Das ist sehr hilfreich und spezifisch für unterschiedliche Studienfächer, Studiengänge.
Okay, also mehr sprachliche Unterstützung. Ich denke, das soll es erstmal gewesen sein hier mit den Studierenden auf der Study World. Wir melden uns nachher nochmal zurück mit der Perspektive von Wissenschaftlern, die hier in Deutschland arbeiten.
Genau, wir hören uns gleich nochmal. Und hier bei uns am Tisch war auch großes Hallo, als es um die Ladenöffnungszeiten in Deutschland ging. Also auch unsere Runde hier kann das nur bestätigen. Tja, internationale Studierende, die nach Deutschland kommen, die müssen sich manchmal auch anhören, dass sie eigentlich nur hier hinkommen oder im Hauptmotiv hier hinkommen, weil man fürs Studium hier nichts bezahlen muss oder zumindest in vielen Bundesländern nicht. Eine Studie, die der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration vorgelegt hat, beweist aber das Gegenteil eigentlich. Jan Schneider ist bei uns. Er leitet den Forschungsbereich beim Sachverständigenrat. Guten Tag, Herr Schneider.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Was genau ist der Sachverständigenrat, damit wir das vielleicht auch noch mal geklärt haben?
Der Sachverständigenrat ist ein Beratungsgremium, in dem renommierte Wissenschaftler, die für den Bereich Migration und Integration einen Expertenstatus besitzen, versammelt sind und auf einer Initiative basierend verschiedener deutscher Stiftungen, deswegen heißt es Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen, die Öffentlichkeit, die Politik, auch die Gesellschaft beraten in Fragen der Migration und der Integration und entsprechender Zukunftsherausforderungen, die sich da stellen.
Und jedes Jahr beobachten Sie und geben eine Studie heraus zu einem Zustand. Die Studie, über die wir jetzt sprechen, hieß Mobile Talente, ein Vergleich der Bleibeabsichten internationaler Studierender in 5 Staaten der Europäischen Union, der europäischen Länder. Wie hat Deutschland da abgeschnitten?
Ja, in dieser Studie hat uns, wie der Titel auch schon sagte, insbesondere interessiert, erstens, warum kommen ausländische Studierende nach Deutschland? Vielmehr aber noch die Frage, wollen sie nach Abschluss ihres Studiums hier bleiben und welche Faktoren sind dafür möglicherweise ausschlaggebend? Und um Ihr Eingangsstatement vielleicht da gleich zu kommentieren, tatsächlich widerlegt diese Studie ein Stück weit die These vom Ausnutzen des kostenfreien deutschen Bildungssystems an den Hochschulen. Wir haben nämlich festgestellt, dass auch im internationalen Vergleich mit den 5 Ländern in Deutschland ein sehr hoher Wunsch da ist bei den ausländischen Studierenden, nach Abschluss ihres Studiums in Deutschland zu bleiben.
Und warum bleiben Sie dann nicht?
Das ist die entscheidende Frage und die Krux. Also zwischen 75%, bei den Masterstudierenden sogar fast 80%, geben an, sie können sich vorstellen, im Anschluss an das Studium zu bleiben. Das heißt nicht für immer, das heißt aber in der Regel für eine Zeit von mindestens einem Jahr. Manche sagen auch, ich könnte mir 5 Jahre vorstellen. Einige, ungefähr 10-12%, können sich sogar vorstellen, auf Dauer in Deutschland zu bleiben. Warum bleiben sie nicht? Der tatsächlich realisierte Bleibwunsch, der ist eben nicht bei 80%, sondern nur bei ca. 25%. Das heißt, rund ein Viertel der ausländischen Studierenden, die in Deutschland einen Abschluss machen, bleiben im Anschluss an das Studium hier und gehen nicht in ein Herkunftsland oder einen Drittstaat zurück. Und die Hürden dafür sind vielfältig. Wir haben 3 Hauptfaktoren identifiziert. Ganz vorne steht der Informationsmangel. Der Informationsmangel bei den Studierenden über die tatsächlichen Möglichkeiten, im deutschen Arbeitsmarkt unterzukommen, auch rechtlich sich hier mit einem sehr liberalen Aufenthaltsstatus, nämlich einem anderthalbjährigen Aufenthaltsstatus, auf Arbeitssuche zu begeben. Transparenz der Möglichkeiten, in den Arbeitsmarkt vorzustoßen, daran mangelt es. Der zweite Punkt, darüber hat ja eben die Runde auch schon mit den Studierenden diskutiert, das ist die Sprache. Die deutsche Sprache ist weiterhin ein großer Hemmschuh und es gibt so eine Art Praxisschock offenbar, wenn Studierende nach ihrem Abschluss tatsächlich dann in das Arbeitsleben vorstoßen wollen, mit allen Anforderungen, die dort an die deutsche Sprache gestellt werden. Und der dritte Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist tatsächlich immer noch das, was man vielleicht als ein mangelndes Willkommenfühlen im Anschluss an das Studium bezeichnen könnte oder die vielbesagte Willkommenskultur, die einfach in vielen Bereichen noch nicht so stark ausgeprägt ist.
Aber wir reden auch über handfeste Diskriminierung.
In der Tat reden wir auch über Diskriminierung. Das ist ein Ergebnis, was uns im Negativen sehr erstaunt hat. Und auch im internationalen Vergleich, neben Deutschland, haben wir Studierende in Frankreich, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden befragt, dass in Deutschland tatsächlich von den befragten Studierenden rund 40% angeben, dass sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben auf die eine oder andere Art. Das können eher subtile Dinge gewesen sein, sowas wie bei einem Studentenjob vielleicht erst zweite oder dritte Wahl zu sein. Das ging aber auch hin bis zu der Wahrnehmung, dass in Teilen der Gesellschaft immer wieder offen rassistische oder ausländerfeindliche Aussagen getätigt werden. Und das ist natürlich, da leuchten natürlich die Alarmglocken.
Jetzt haben wir über die Nichtbleibe-Bilanz gesprochen. Lassen Sie uns nochmal auf die Motive kommen. Was haben Sie dazu festgestellt? Warum kommen ausländische Studierende hierher nach Deutschland?
Ja, unsere Studie hat da wirklich nochmal ganz deutlich machen können, dass Deutschland als ein attraktives Zielland wahrgenommen wird. Die beiden wichtigsten Faktoren, die von den ausländischen Studierenden genannt werden für die Wahl des Studienstandortes Deutschland, sind zum einen die Studienbedingungen hier, auch die Fächer oder der Ruf, das Renommee, die Reputation der jeweiligen Hochschule oder des Studiengangs, den sie gewählt haben. Auf der anderen Seite aber auch die Aussicht, dass es in Deutschland gute Anschlussperspektiven gibt. Viele der ausländischen Studierenden, das waren fast 90%, haben angegeben, dass die Aussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt für sie ein wichtiges oder sehr wichtiges Kriterium bei der Studienwahl waren.
Es sind sehr viele interessante Sätze in Ihrer Studie gewesen, aber einen fand ich besonders, ich sag mal, anregend, auch für unsere Diskussion heute, nämlich die, dass Sie sagen, das Potenzial, was in den ausländischen Studierenden steckt, was sie mitbringen, in keiner Weise, und zwar in keinem der fünf beforschten Länder, ausgenutzt wird.
Richtig, also in Zeiten des Fachkräftemangels, wir diskutieren ja beim Thema Zuwanderung zurzeit ganz andere Dinge, auch noch der Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes, der sich jetzt abzeichnet in den nächsten Jahren, der ist sehr deutlich. Und ausländische Studierende bzw. Absolventen deutscher Hochschulen werden ja vielfach als die Idealzuwanderer in diesem Kontext wahrgenommen. Sie sind erstens jung. Sie sind zweitens gut gebildet, sie haben einen Abschluss, der in Deutschland erworben wurde. Das heißt, es ergeben sich keine Schwierigkeiten der Anerkennung möglicherweise von Abschlüssen, die hier in Deutschland nicht bekannt sind. Und zum Dritten haben sie in der Regel schon gute, zum Teil, wie wir eben auch gehört haben, sehr gute Deutschkenntnisse. Und sie haben, der vierte Punkt, der aus unserer Studie kommt, eine hohe Motivation zu bleiben. Aber sie bleiben nicht. Das heißt im Prinzip, hier wird Potenzial verschenkt. Sie haben recht, das passiert nicht nur in Deutschland, aber in besonderem Maße in Deutschland. Die Verbleiberate, ich hatte es ja schon gesagt, liegt bei etwa 25%. Das wissen wir aus vergleichenden Studien der OECD. In anderen Ländern geht das durchaus hoch bis zu 35%.
Und was man tun kann, Herr Schneider, damit das Potenzial besser gehoben wird, darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Danke für den Moment bis hierhin, Jan Schneider vom Sachverständigenrat. PISA Plus ist das hier im Deutschlandfunk. Wir senden heute live von der Internationalen Hochschulmesse Study World in Berlin. Ja, und wir sind sozusagen mittendrin in unserem Perspektivwechsel, den wir ja heute vornehmen wollen. Studierende und Forscher aus dem Ausland berichten uns über ihre Erfahrungen und ihr Leben in Deutschland. Elena Lapo ist 22 Jahre alt und in Lettland geboren und seit 3 Jahren lebt sie hier in Berlin, studiert Jura an der Freien Universität im 6. Semester. Und wir haben ja aus der ersten Runde gehört, Frau Lapo, dass das Jurastudium und die deutsche Sprache ziemlich schwer sind. Das haben Sie auch erleben müssen.
Ja, hallo. Ja, das auf jeden Fall. Also erste 3 Semester kam ich gar nicht klar mit der Sprache. Also ich habe auch parallel Deutschkurs gemacht und auch über viele verschiedene Veranstaltungen besucht, wie Tutorium, Anwendungskurse, was da alles angeboten wird. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Und jetzt fühle ich mich auf jeden Fall sicher im Studium als davor.
Das heißt, Sie haben im 3. Semester gemerkt und gewusst, was Sie dann da tatsächlich lesen.
Genau. Erst im 3., 4. Semester habe ich angefangen zu verstehen, welche Texte, also der Sinn, halt, was da hinten steckt, habe ich angefangen zu verstehen. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall besser, als es war.
Vielleicht beruhigt es Sie, dass auch viele Deutsche nicht wissen, was hinter Jura steht und Juratexte und bürokratische Texte auch nicht immer verstehen. Wie war das denn sonst mit Ihrem Studienstart in Deutschland? Hat das funktioniert?
Ja, ich habe ziemlich schnelle Freunde gefunden. Die haben mich auf jeden Fall in Deutsch und auch in meinem Studium unterstützt. Und ich habe sofort im ersten Semester angefangen zu arbeiten als Eislauflehrerin. Dann habe ich auch irgendwann mal Tutorium-Job gekriegt und das ist halt ganz viel Kontakt mit anderen Studierenden und auch ganz viele Deutsche waren auch dabei. Also die haben mich ein bisschen korrigiert, halt die Sprache verbessert und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Auch jetzt, ab diesem Jahr arbeite ich als Mentorin an der Uni. Also ich unterstütze die Anfänger, halt die Studierenden aus dem ersten Semester. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich verstehe, dass ich jetzt wirklich ein bisschen Ahnung von Jura habe, dass ich auch ein bisschen halt meine Erfahrung erzählen kann. Und das hilft auf jeden Fall auch mir.
Also Sie können das jetzt machen, was Sie sich selber vielleicht auch mehr gewünscht hätten. Denn das wünschen Sie sich eigentlich, dass an den Hochschulen mehr Ansprechpartner für die Neuankömmlinge da sind.
Das stimmt. Also ich habe mit vielen Studenten und auch aus meinem Wohnheim Einwohner geredet und die wünschen sich auf jeden Fall vielleicht einen Kurs, halt was halt auf Deutsch beigebracht wird, also der Stoff halt alles auf Deutsch, aber dass es vielleicht langsamer oder ein bisschen verständlicher erklärt wird, genau für Ausländer. Und auf jeden Fall alle diese Mentoring-Programms und so weiter, was an der Uni angeboten wird, ist sehr hilfreich. Leider hatte ich das selbst nicht erlebt damals. Wir hatten zwar zwei Studenten aus dem höheren Semester dabei, aber die waren nicht so interessiert, halt uns zu helfen und weiterhin in Verfügung zu stehen per E-Mail oder halt ja, solche Sachen. Und das hat ein bisschen alles erschwert. Da muss ich selbst klarkommen.
Warum haben Sie sich für ein Studium in Deutschland entschieden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das, also Deutschland ist halt allgemein bekannt für ihr gutes Studium. Man kann auch im Nachhinein ganz viel damit anfangen und auch deutsches Studium wird nicht nur in Europa anerkannt, sondern auch weltweit. Und ich dachte, wenn ich mir die Möglichkeit habe, dann versuche ich es und dann hat es bis jetzt alles geklappt.
Wohnheim-Tutorin heißt, dass Sie nicht nur, sagen wir mal, Begrüßungsfrühstücke für die Erstsemester oder Pizzaabende für alle machen, sondern Sie sind auch Ansprechpartner, wenn es mal richtig eng wird. Wir wissen, dass leider sehr viele Studierende aus dem Ausland ihr Studium hier nicht abschließen können, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil sie nicht zurechtkommen. Wie viel hören Sie davon?
Ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich ich glaube vor einem halben Jahr hatte ich ein Mädchen bei mir, die war sehr verwirrt und sehr traurig, die wollte nicht mehr bei uns wohnen und die wollte nach Hause fahren, weil sie einfach keine Freunde gefunden hat und keine Unterstützung hatte, nicht an der Uni, weder an der Uni oder halt auch im Wohnheim und sie ist dann auch letztendlich weggefahren. Aber zum Glück habe ich eigentlich gar nicht so viele Leute, die zurück wollen. Eigentlich treffe ich nur die Leute, die sehr motiviert sind und eigentlich ganz gut klarkommen. Also wie gesagt, wir machen diese Begrüßungsfrühstück oder Pizzaabende also und dann finden die Leute halt die Freunde oder finden auch eigene Nachbarn und dann bleiben die im Kontakt und das hilft auf jeden Fall weiter, irgendwie einander zu helfen oder zu unterstützen und das geht eigentlich.
Was planen Sie denn persönlich? Wie geht's weiter für Elena Lappo?
Das kann ich noch nicht sagen. Ich habe noch 2 Jahre bis zum meinem ersten Staatsexamen. Dann mache ich hoffentlich den zweiten. Ich habe eigene Interessen, aber ich weiß noch nicht, das kann ich noch nicht sagen, nein. Also ich will auf jeden Fall in Deutschland bleiben, auf jeden Fall hier weiter arbeiten, aber was genau oder wo ich arbeiten werde, weiß ich noch nicht.
Dann sagen wir Dankeschön, Elena Lappo, für Ihren Besuch heute in PISA Plus. Ja, der Deutsche Bundestag, der ist hier quasi um die Ecke in Berlin-Mitte. Und in den Abgeordnetenbüros sind immer wieder junge Leute zu finden, die aus anderen Nationen stammen. Sie sind nämlich internationale Parlamentsstipendiaten. Etwa 120 dieser Stipendien werden jedes Jahr vergeben. Und von März bis Juli sind die Stipendiaten dann hier in den Büros. Was soll mit dem Stipendium möglich gemacht werden? Die Beziehungen zwischen Deutschland und den Teilnehmerländern sollen natürlich verbessert werden und auch Demokratie, Toleranz sollen verstetigt werden. Die interkulturelle Verständigung soll natürlich auch gestärkt werden. Mari Alavere aus Estland, Estland sagen Sie ja, und Fadi Zatari aus Palästina gehören zu diesen aktuellen Stipendiaten. Guten Tag Ihnen beiden.
Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Alavere, Sie kommen aus Tartu und studieren dort Jura und Germanistik. Das bedeutet, im Moment sind Sie mit dem Stipendium hier in Berlin, und zwar im Abgeordnetenhaus eines Staatssekretärs, eines CSU-Politikers im Verteidigungsministerium. Was machen Sie?
Ja, ich hatte dann wirklich Glück. Jeder Stipendiat bekommt ja einen Abgeordneten zugeteilt. Und ich habe dann den Staatssekretär Christian Schmidt bekommen von CSU. Und was wir machen, es gibt eine Vielfalt von Aufgaben. Zum Beispiel muss man manchmal einfach kopieren oder einfach einfache Aufgaben im Büro machen. Aber ab und zu bekommen wir auch wichtige Aufgaben, zum Beispiel auf E-Mails zu beantworten, ein bisschen zu recherchieren, die wissenschaftlichen Mitarbeiter zu helfen. Es gibt wirklich sehr viel, was wir tun können. Außerdem gibt es auch andere Programme, was wir nach der Arbeit machen können. Wir können auch Kurse an Universitäten nehmen, was ich auch mache. Das heißt, wir machen sehr, sehr viel Interessantes. Langweilig wird es nicht.
Ich wollte gerade sagen, das klingt, dass es Ihnen gefällt. Was bringt Ihnen das für Ihr Studium?
Für mein Studium bringt das eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel, aber für mein Leben bestimmt. Also erstens kann ich deutsche Kultur, deutsche politische System kennenlernen, die Sprache natürlich verbessern. Außerdem macht es auch natürlich viel, viel Spaß. Und alle die Leute, die man kennenlernt, das kann nicht schaden.
Und dann auch noch ein Interview im Radio live zum ersten Mal. Ich finde, Sie machen das sehr gut. Herr Zatari, bei Ihnen sieht das ein bisschen anders aus. Sie sind sozusagen nicht nur für das Stipendium hier in Deutschland, sondern Sie studieren in Frankfurt. Und was war eigentlich Ihr Motiv? Sie machen einen Master.
Ja, genau. Ich mache meine zweite Master in politische Theorie. Mein Ziel war, dass ich habe viel gesucht, wo ist am besten politische Theorie in der Welt. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet, weil das ist dort, Master politische Theorie ist der beste in der Welt, also sozusagen kann ich so sagen, weil man studiert und lernt viel von der politischen Philosophie in Deutschland, wie Habermas, Kant und die Frankfurter Schule.
Das heißt, es ist ja nicht nur das Studium, was Sie hier interessiert hat, Sie interessieren sich auch für die Kultur. Wer war bei Ihnen ausschlaggebend? Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, es gab eine deutsche Professorin, die Sie zu Hause in Hebron kennengelernt haben, die so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Sie deutschaffin werden.
Ja, meine Professorin, sie kommt aus Deutschland, aus Stuttgart, sie heißt Prof. Helga Baumgarten. Ich war bei ihr 2 Jahre Student an der Universität Birzeit und ich habe immer gesehen, dass sie ist eine sehr gute Vorbild für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, Deutschland ist das beste Platz, wo ich weiter studieren kann, weil ich habe sozusagen eine Prof gesehen aus Deutschland, die hat mir so gut gefallen mit ihrer Wissenschaft, mit ihrer Engagement, mit ihrer Artikel, was sie schreibt, was sie macht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt soll ich Deutsch lernen und dann Richtung Deutschland fahren. Ja, genau.
Jetzt muss man sagen, dass in dem Masterstudium, was Sie machen, Sie, glaube ich, der einzige Student aus dem Ausland sind, richtig?
Wir sind also hauptsächlich, dieses Programm ist auf Deutsch und es ist sehr kompliziert, weil das ist politische Theorie. Aber dann haben wir von meinem Jahrgang 21 Studenten. Ich glaube, wir sind die 3 Ausländer, aber die sind aus Europa. Also ich bin der Einzige, wo ich richtig weit weg von Deutschland.
Sie sind nämlich auch in einer ersten Programmdirekt, Charge kann man sagen, in einer Generation unterwegs, in dem internationalen Parlamentsstipendium, das jetzt eben auch für arabische Studenten möglich gemacht wird. Sie haben mir erzählt, dass Sie von dem Professor beim ersten Kurs sozusagen persönlich angesprochen worden sind. Danach wurde es aber ziemlich schwer, weil ja natürlich alles auf Deutsch läuft und Sie mussten unglaublich viel lernen, um dieses Pensum, diese Anforderungen auch dem gerecht zu werden. Und Sie haben auch darüber nachgedacht, abzubrechen.
Ja, das war nicht nur für mich kompliziert als Ausländer, sondern auch für die deutsche Muttersprache war sehr kompliziert. Aber dann habe ich gesagt, ich mache das weiter, ich lerne mehr. Und dann habe ich immer so gemacht, dass ich nehme meine MP3, ich nehme, was der Professor sagt, und dann ich komme nach Hause zurück und ich probiere das einmal oder zweimal. Es ist langweilig, aber ich probiere das jetzt zu machen. Und am Ende hat sich gelohnt, dass ich habe also gut gelernt, glaube ich. Und dann immer habe ich die anderen Studenten gefragt, was hat der Professor hier oder da gemeint? Ich habe diesen Punkt oder diesen Artikel nicht verstanden. Und dann habe ich immer Hilfe von den anderen Studenten bekommen.
Frau Alavere, wie ist das denn mit den anderen Studenten, den deutschen Studenten? Wir haben das ja auch jetzt schon so ein bisschen auch durchklingen hören. Das wird sehr häufig auch kritisiert, dass die Deutschen sich nicht so richtig um ihre ausländischen Kommilitonen kümmern, ins Gespräch kommen. Stimmt das?
Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man ein paar Probleme haben kann, am Anfang besonders, weil man muss das ja auch verstehen, dass die ausländischen Studenten sind oft nur für ein Semester oder zwei Semester da und dann fahren wir die wieder nach Hause und dann ist auch der Freund weg und das dazu hat nicht jeder Lust, jeder Semester dann einen neuen Freund zu finden. Aber ich glaube, es ist nicht unmöglich. Also ich habe auch in Göttingen letztes Semester studiert und da wirklich gute Freunde, also deutsche Freunde kennengelernt.
Wie sehen denn jetzt Ihre Pläne aus?
Also ich würde jetzt meine zweite Master fertig machen, also ich hoffe in den nächsten Monaten oder so. Und wenn ich fertig mit meinem Praktikum hier im Bundestag, dann probiere ich zu promovieren im Fachbereich Politikwissenschaft in Deutschland. Wenn in Deutschland wenn ich keinen Platz finde, dann ich probiere woanders in der Welt einfach, wo ich auch vielleicht neue Sprache und neue Kulturen kennenlernen kann.
Frau Alavere, was wollen Sie machen? Sie wollen definitiv keine Rechtsanwältin werden.
Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Rechtsanwältin, das ist nichts für mich, glaube ich. Ich muss jetzt an erster Stelle wieder nach Hause und meinen zweiten Bachelor fertig machen. Danach natürlich ein Masterstudium, vielleicht sogar zwei, das weiß ich noch nicht. Und ich würde mich schon interessieren an eine Arbeit, wo ich für meinen Staat arbeiten kann. Vielleicht einen Staatsanwalt oder sowas.
Alles Gute dafür Ihnen beiden. Das waren Mari Alavere aus Estland und Fadi Zatari aus Palästina. Beide sind gerade im Abgeordnetenbüro des Deutschen Bundestages als internationale Parlamentsstipendiaten. Und heute waren sie hier in PISA Plus. Infos zu diesem Stipendium stehen übrigens auch bei uns auf der Homepage. Welche Anziehungskraft und welche Problemzonen ein Studium in Deutschland für junge Leute aus dem Ausland so haben kann, darüber haben wir ja in der Sendung schon so einiges gerade gehört. Und wollen jetzt mal nachfragen, wie gestandene Forscher und Wissenschaftler die Lage einschätzen. Denn schließlich sucht Deutschland ja händeringend kluge Köpfe auch für die Wissenschaft. Philipp Banse hat weitere Gesprächspartner dazu.
Ja, ich bin gewechselt an den Stand der russischen Universitäten, die ja ziemlich präsent sind auf der Study World und habe drei Gäste, gestandene Wissenschaftler. Einmal Russland, Holland und Belgien. Fangen wir mal mit der russischen Kollegin an. Olga Wladimirova, Sie sind Leiter des Sprachzentrums hier am Russischen Haus, im Kulturzentrum hier in Berlin. Sie haben Sprachwissenschaft in Deutschland studiert, in Moskau promoviert, sind jetzt seit 5 Jahren in Deutschland. Was hat Sie denn hierher gezogen nach Deutschland? Warum sind Sie nicht in Russland geblieben? Warum Deutschland?
Also jetzt arbeite ich im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur und ich bin hier sozusagen auf der Dienstreise. Deutschland war für mich immer interessant, als ich Studentin war, als ich Wissenschaftlerin war und jetzt ist es einfach meine Arbeit.
Sebastian Meising, Sie sind Biologe und arbeiten hier am Max-Planck-Institut für, jetzt habe ich die Zeile verloren, hier Molekulargenetik, so, ist noch nicht so richtig geläufig. Sie sind mit Familie hier, 2 Kinder, Frau in Berlin, kennen aber auch das niederländische System natürlich, arbeiten jetzt hier im Max-Planck. Wie fällt denn da so Ihr Vergleich aus? Wie schneidet das deutsche Forschungssystem da ab?
Also insgesamt glaube ich, dass man hier als Familie besser dran ist, dass insofern, dass die Kitas und sonstiges halt stark subventioniert ist und in Holland zahlt man da wesentlich mehr. Also ich kenne das von meinem Bruder, der 3 und demnächst 4 Kinder hat, dass die im Endeffekt halt, also was wir hier zahlen, sind Bruchteil davon. Und ich glaube, in Berlin hat man dann auch das Vorteil, dass es viele Plätze gibt. Das heißt, wir haben relativ einfach Kita-Plätze gefunden. Also für uns war das eigentlich sehr, sehr einfach und es ist alles gut gelaufen, ja.
Okay. Céline Tenet, Sie kommen aus Belgien, Muttersprache Französisch, arbeiten hier am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, haben 4 Jahre in Freiburg studiert, haben in Brüssel promoviert. Wie fällt denn so Ihr Vergleich aus zwischen dem belgischen Hochschulsystem und dem deutschen?
Also ich habe selbst nicht in Belgien studiert, sondern in Freiburg. Und ich muss sagen, für die Wissenschaft ist es sehr, sehr schön, in Deutschland zu sein, weil es so diese Außeruniversität-Forschungseinrichtung wie mein am WZB. Und da kann man als junger Forscher sich auf die Forschung konzentrieren und um später dann mehr Chance zu haben, um eine Professurstelle zu finden. Und von daher, das ist für mich sehr angenehm, hier zu sein. Und diese Forschungseinrichtung wie das WZB gibt es nicht in Belgien.
Also man muss wissen, am WZB wird nicht gelehrt, das ist außeruniversitäre Forschung. Sie forschen quasi ihre gesamte Zeit, ihre gesamte Arbeitszeit. Und das gibt es nicht in Belgien, ne?
Nee, das gibt nicht. Also wir dürfen lehren, wir lehren auch ein bisschen, aber unsere Hauptbeschäftigung, das ist Wissenschaft und Forschung.
Sebastian Mesing, wie sehen Sie denn so die Forschungsmöglichkeiten für Forscher hier in Deutschland?
Also ich denke, es kommt schon drauf an, wo man ist letztendlich. Also ich bin an einer der Max-Planck-Institute und da hat man im Endeffekt, wenn man so möchte, die Hände frei, um sich völlig auf die Forschung zu konzentrieren. Ich glaube, an Uni sieht das teilweise anders aus, dass man dann noch mehr in die Lehre einbezogen wird. Also insofern, ja, dort wo ich bin, kann ich mich da eigentlich sehr gut drauf konzentrieren und passt das eigentlich sehr gut.
Okay, Olga Vladimirova, gab es denn, als Sie nach Deutschland gekommen sind, irgendwelche Überraschungen, also was so Sozialleben, Alltag angeht? Haben Sie sich eingebunden gefühlt? Gab es Überraschungen mit den Deutschen?
Eigentlich nicht, aber das ist wahrscheinlich damit verbunden, dass ich schon als Schülerin mehrmals in Deutschland war und dann als Studentin. Also als ich als Wissenschaftlerin gekommen bin, dann war es schon zum vierten oder fünften Mal und ja, das gab, alles war schon bekannt.
Wie ist das denn eigentlich so der bürokratische Aufwand, um als Nicht-EU-Bürger, Bürgerin hier arbeiten zu können?
Ja, ich bin bisher mit Stipendium gekommen und wenn du ein Stipendium hast von der AAD oder von anderer Organisation, dann kann man alles ziemlich schnell klären mit Visum und andere Dinge. Wenn man schon arbeitet, dann braucht man natürlich mehr.
Jetzt gibt es immer eine große Diskussion darum, wie international Deutschland eigentlich ist. Viele Forschungsinstitutionen versuchen, internationale Forscher anzuwerben. Wie ist das so in Ihrem Arbeitsalltag? Ist das ein internationales Forschen, was Sie betreiben, Sebastian Mesing?
Ja, so generell schon. Also ich würde mal schätzen, die Abteilung, wo ich bin, was so eine Kombination von experimenteller Biologie und Bioinformatik ist wenigstens die Hälfte der Leute halt nicht Deutsche. Der Chef ist letztendlich nicht Deutsche. Und also die Umgangssprache ist im Endeffekt auch Englisch. Also insofern kommt man da als Nicht-Deutsche gut zurecht und ist man als Deutsche, wenn man so möchte, eher in der Minderheit.
Und wie ist das bei Ihnen als Soziologin am WZB? Welche Rolle spielt für Sie die Sprache, das Deutsch können? Muss man das können, um hier arbeiten zu können als Wissenschaftler?
Jetzt muss man nicht mehr, also man kann zurecht auch kommen nur mit Englisch. Also bei uns gibt es auch immer mehr ausländische Forscher, die bei uns arbeiten. Und da die Hauptsprache wird immer häufiger Englisch. Also das heißt, auch wenn man nicht Deutsch kann, kann man zurechtkommen und seine Forschung treiben ohne Problem.
Wie ist denn das mit der Bezahlung? Sind Sie zufrieden mit dem Geld, das Sie kriegen?
Ja, nö. Also im Endeffekt, also was ich dazu sagen wollte, ist, im Endeffekt, die Bezahlung ist, wenn ich das jetzt vergleiche, was ich als Postdoc in den USA bekommen habe, hier habe ich eine Gruppenleiterstelle, ist das mehr oder weniger gleich bis weniger, aber dafür sind die Kosten halt weniger, wesentlich geringer, als die ich vorher hätte, wie ich schon angesprochen habe. Früher mit zwei Kindern ist zwischen mir und meiner Frau halt ein Gehalt auf die Kinderbetreuung draufgegangen, wenn man so möchte, und wenn man dann hier kommt, dann ist das nur ein Bruchteil davon. Das heißt, an sich nicht sehr viel, aber wenn man die ganzen Sozialleistungen hat, die noch dazukommen, dann steht man, also in meinem Fall steht man im Endeffekt halt dann besser da als dem, was ich vorher bekommen habe.
Gibt es denn noch vielleicht irgendwie Verbesserungsvorschläge von Ihrer Seite, was man noch besser machen könnte, so als, um als Wissenschaftler jetzt in Ihrem Bereich noch besser arbeiten zu können, Frau Tinney?
Ich glaube, die Unterschiede zwischen Universität und Außeruniversität, Forschungseinrichtungen sind extrem groß. Und ich kenne Forscher, die an den Unis forschen und die müssen sehr viel lehren. Die haben sehr viel mehr Druck und haben viel weniger Zeit zu forschen. Und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr große Ungleichheit. Und ich glaube, das wäre schon schön, dass die Leute an den Unis auch mehr Zeit haben, um zu forschen.
Okay, haben Sie noch einen Verbesserungsvorschlag, Herr Messing?
Also bezüglich die deutsche Mitarbeiter, Studierende, habe ich den Eindruck, dass es gut wäre, wenn die es vielleicht mehr wie eine Art Investition sehen auch und sich da vielleicht ein bisschen mehr reinhängen, statt das eher als Orientierungsphase zu sehen sozusagen. Das kenne ich halt anders aus den USA, weil die Leute halt sehr zielstrebig waren, vielleicht auch sein mussten, weil man da für die Ausbildung viel mehr zahlt und irgendwie nicht die Freiheit hat, sich da so ein bisschen umzuorientieren. Aber also das ist halt ein Bereich, wo ich mir manchmal etwas mehr wünschen würde und vielleicht auch das Bewusstsein, dass es im Endeffekt auch eine Verpflichtung mit sich mitbringt, meiner Meinung nach, wenn man studiert, dass man sich da auch reinhängen soll und da die Zeit und Mühe reinstecken soll.
Okay, ich danke meinen Gästen, Olga Wladimirova und Sebastian Messing und Celine Tenet fürs Kommen, für ihre Zeit und gebe erstmal wieder zurück an unseren Hauptstand vom Deutschlandfunk hier auf der Study World.
Der Hauptstand hat zum Glück noch Jan Schneider hier, den Leiter der Forschungsstelle beim Sachverständigenrat der Deutschen Stiftung für Integration und Migration. Herr Schneider, wir hatten ja jetzt einige Gelegenheiten, einige Vorschläge, die in Richtung Verbesserung, Willkommenskultur, Sie hatten es vorhin angesprochen, ja auch gingen. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen konkreter werden. Was schlagen Sie denn vor, damit sich unsere ausländischen Gäste hier wohler fühlen?
Wir haben aus den Ergebnissen unserer Studie im letzten Jahr eine Reihe von Handlungsansätzen abgeleitet, die sich empfehlen. Vieles ist in der Tat in den heutigen Runden schon angesprochen worden. Ganz vorneweg war unser Eindruck, dass es unbedingt nötig ist, die Informationslage der ausländischen Studierenden und der Absolventen über die Möglichkeiten, die sie im Anschluss an das Studium in Deutschland haben, zu verbessern. Die Bundesrepublik, und man kann eigentlich sagen, da hat Politik und der Gesetzgeber, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Es gab in den letzten 5 Jahren verschiedentliche Änderungen, Liberalisierung der Möglichkeiten, zum Beispiel für Studierende während ihres Studiums Geld zu verdienen, zu jobben. Das war früher sehr stark restringiert. Und vor allem sind die Möglichkeiten im Anschluss an das Studium, einen Job zu suchen und zu finden, wesentlich verbessert worden. Also die Absolventen haben jetzt bis zu 1,5 Jahre Zeit, 18 Monate einen Job zu finden. Und sie dürfen in dieser Zeit arbeiten, wo und was sie wollen. Das heißt, sie können sich diesen Aufenthalt auch finanzieren, ohne dass sie irgendwelche weiteren Voraussetzungen erfüllen müssen. Und das ist eigentlich ein enormes Privileg, was vermutlich noch nicht ausreichend kommuniziert ist.
Und dieses Privileg wollen Sie sichtbar machen. Sie wollen eine Karte einführen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, dieses Privileg in der Außenwirkung für die Studierenden und Absolventen selbst, aber auch für die deutsche Gesellschaft sichtbar zu machen, zu sagen, für diese bis zu 18 Monate verleihen wir einen Aufenthaltstitel, der nicht im Bürokratendeutsch formuliert ist, sondern vielleicht heißt Young Talent Card, wo deutlich wird, hier handelt es sich um Absolventen, die einen akademischen deutschen Hochschulabschluss erworben haben und auf der Suche sind und willens sind, in Deutschland im Arbeitsmarkt als Fachkräfte, als akademisch Gebildete unterzukommen. Das würde dem Ganzen symbolisch einen sehr guten Dienst verleihen.
Die Exzellenzinitiative hatten wir ja auch schon angesprochen. Die sollte eben Leuchttürme der deutschen Forschung in die Welt strahlen und auch natürlich Fachkräfte anlocken. Hat das gewirkt?
Die Exzellenzinitiative, und es gibt sie ja weiterhin, hat sicherlich dazu geführt, die elitäre universitäre Forschung viel stärker ins Rampenlicht zu heben. Das ist für eine internationale Strategie sehr wichtig, das ist aber allein sicherlich nicht ausreichend, denn der überwiegende Teil der rund 250.000 ausländischen Studierenden ist ja nicht an diesen Pilot-Leuchtturm-Hochschulen, die das Exzellenzkriterium verliehen bekommen haben, sondern da geht es tatsächlich darum, auch in der Breite so auszubilden, dass Exzellenz am Ende bei rauskommt. Und da reicht es in Anführungszeichen, wenn hochgebildete akademische Fachkräfte, die ja auch der deutsche Arbeitsmarkt in verschiedenen Bereichen aktuell schon und auch in naher Zukunft verstärkt braucht, aus dem Studium hervorgehen. Und da gibt es noch eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen werden könnten. Das Thema Sprach- und Deutschkenntnisse haben wir vielfach gehabt. Es geht tatsächlich auch darum, diesen Praxisschock, der sich vielfach einstellt, zu vermeiden. Unternehmen und Konzerne wie beispielsweise Adidas in Herzogenaurach, wo die Lingua Franca Englisch ist, sind weiterhin eher die Ausnahme. Mittelständische Unternehmen, wo ein Elektroingenieur oder Studierter von der Fachhochschule unterkommt, auf der Schwäbischen Alb oder in Bayern, dort muss Deutsch gesprochen werden. Und es passiert dann eben häufig, dass, wenn das Studium ohne diese Deutschkenntnisse absolviert werden konnte, sich dann eben dieser Schock einstellt und vielleicht auch ein gewisses Unwohlsein oder sogar diese Absolventen, die gut qualifiziert sind, gar nicht genommen werden für bestimmte Stellen.
Ganz häufig ist es aber natürlich auch so, dass die guten Köpfe gar nicht gefunden werden, weil die Unternehmen auch nicht wissen, dass es sie gibt. Also ein besseres Übergangsmanagement von der Hochschule in den Arbeitsmarkt, das würden Sie sich auch noch wünschen.
Ja, da könnten verschiedene Akteure und müssten verschiedene Akteure in Zukunft besser zusammenarbeiten. Die Hochschulen selbst und die Unternehmen, Sie haben es gerade angesprochen, die natürlich zum Teil händeringend Fachkräfte suchen, müssen auch ihre Hände ausstrecken nach den Hochschulen, vielleicht schon begleitend zum Studium. Und ein dritter wichtiger Akteur ist natürlich die Arbeitsverwaltung. Die Bundesagentur für Arbeit kann in diesem Konzert auch einiges tun, um diesen Übergang und auch die Informationen über die Möglichkeiten des Übergangs zu verbessern.
Ein letztes Wort noch zur DAD-Strategie. Ich hatte es schon gesagt, es sollen mehr ausländische Studierende nach Deutschland geholt werden. Das Ziel ist, in den nächsten Jahren 100.000 mehr hierher zu bringen, also 350.000 insgesamt. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
Also es ist ein sehr hehres Ziel und es soll Deutschlands Stellung unter den Top 5 Ländern, die internationale Studierende anziehen, festigen. Ob das Ziel realistisch ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Es ist allerdings eine sehr große Herausforderung. Wichtiger ist das, was auch in der Strategie 2020 des DAAD steht, was nur nicht so aufgegriffen wurde, nämlich die Betreuung an den Hochschulen zu verbessern, dafür zu sorgen, dass die Abbruchquoten sinken und dass mehr ausländische Studierende in Deutschland ihr Studium beenden und im Anschluss hierbleiben.
Klingt logisch, aber ist nicht ganz einfach. Wir hoffen das Beste. Jan Schneider, Leiter der Forschungsstelle beim Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration. Danke für den Besuch in PISA Plus und danke auch an alle weiteren Gesprächsgäste und an das Team von Technik und Organisation, die heute unseren Radiobesuch hier auf der Hochschulmesse Study World überhaupt erst möglich gemacht haben. Das war's. Ich danke fürs Interesse und fürs Zuhören und empfehle das weitere Programm im Deutschlandfunk. Um 15 Uhr folgen Nachrichten und danach gibt es das Musikmagazin von Corso Kultur nach 3. Am Mikrofon war Kate Malaike.